Also es wird halt was für die Gesundheit gemacht.
Das kann dann noch
jeder noch probieren, ob er die Gewichte heben kann. Ich verrate da, wie das kann. Ich weiß, dass es das einmal kann. Beides kommt in dem Text vor. Weder die Gewicht noch das Olivenöl. Aber jetzt möchte ich erst einmal so den Text lesen. Das wäre Römer 11, 17 bis 24. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Und wir wissen ja, dass wir im Römerbrief, da geht es um die Judenchristen und um die Heidenchristen. Und es wird alles von Paulus nochmal ganz genau erklärt. Und ich wollte jetzt einfach anfangen, mal so ein bisschen da zum Leuchten, was für einen Baum geht es denn da, der Ölbaum, das ist der Olivenbaum. Und jeder Baum an und für sich vermittelt, im Allgemeinen vermittelt der starke Kraft. Oder es gibt ja auch viele so Bewegungen, die gehen ja sogar in Walden aus und bieten sogenanntes Waldbaden an. Man umarmt einen Baum und zieht da irgendwie die Kraft raus, wie immer es geht. Eins weiß ich, mit dem Glauben an Jesus hat es nichts zum Wort, das ist mir sicher. Im Allgäu, und für das, und da kann ich ein bisschen mitreden, die andere Sache, da kenne ich mich zu wenig aus, da haben wir die Fichte, die ist im Prinzip, jeder, der wo einen Wald hat, ist das der Brotbaum, der bringt Ertrag, in dem Sinn, dass du ihn gut verkaufen kannst, weil er einen geraden Wuchs hat und eine relativ gute Festigkeit, ist also zum Bauer bestens geeignet. Was interessant ist, die Verbindung von der Fichte zum Olivenbaum ist, dass es das ganze Jahr grün ist. Das ist ein immer grüner Baum. Und gibt es den Baum in der Offenbarung, der Baum des Lebens. Der ist auch immer grün, beziehungsweise bringt er immer Früchte. Jeden Monat bringt er Früchte. Genau. Und der Weihnachtsbaum ist natürlich auch eine Fichte oder meistens eine Tanne. Die ist auch immer grün, weil es ein Bild auf den Herrn Jesus ist. Und das der immergrüne Ölbaum ist ein Bild auf Gottes bleibende Treue. Gott ist also immer treu, nicht bloß im Sommer, wenn schön Wetter ist, sondern auch, wenn schlecht Wetter wird. Also der edle Baum, der Olivenbaum, der edle, ist ein Bild auf das Volk Gottes. Und der Wilde, von dem gesprochen wird im Text, das ist ein Bild auf die Nationen, also auf die Heiden, jetzt in dem Sinne, dass wir Heiden sind und nicht zugehörig sind zu Israel. Genau. Und im Vers 17 heißt es, es sind etliche Zweige ausgebrochen worden. Und das heißt, ein Teil des Volkes Gottes ist ausgebrochen worden, also von Israel. Aber nicht alle, wie wir wissen. Weil einer Verstockung widerfahren ist. Und wir als wilder Zweig sind eingepfropft worden und haben einen Anteil oder die gleichen Segnungen erfahren wie das Volk Gottes. So viel zu dem Baum. Und die Wurzel, auf der der Baum gründet, ist bei jedem so, dass bei jedem Baum die Wurzel die Quelle des Lebens ist. Da kommt die ganze Nahrung, da wird die ganze Nährstoffe transportiert bis in den letzten Ast. Und in dem Fall ist beim edlen Ölbaum Abraham der Vater alle, die glauben. Und da möchte ich ein bisschen nach vorne blättern, an Römer 4, und möchte es ganz gerne nochmal vorlesen. Vers 11 und 12. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Und Vers 16 weiter, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Auf dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei. Nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, sondern auch aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den ruft, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Also Abraham ist die Wurzel, weil Abraham der Beginn war. Das war die Zusagen, wo Gott Abraham gemacht hat, dass aus ihm viele Völker entstanden werden. Und vor allem das jüdische Volk, das ist die Wurzel von dem Ölbaum. Der Startbeginn, dass sich Gott ein Volk geschaffen hat. Also Abraham ist der fleischliche Vorfahre aller Israeliten. Das war der ursprüngliche Ölbaum, wie er vorgesehen war. Weil Gott, das Volk Gottes wurde ausgesehen im Alten Testament ein Beispiel zum sein. Wie Gott mit seinem Volk umgeht. Kann jeder, der das Alte Testament liest, ganz genau nachlesen. Er hat sich oft mächtiger gezeigt, wenn was da war, wenn sie gottesfürchtig waren. Wenn sie zu Gott geschrien haben, hat sich Gott immer wieder mächtiger gezeigt, gegen wen auch immer, gegen Pharao. Auszug aus Ägypten ist ein ganz mächtiges Beispiel. Aber auch war ganz streng zu seinem Volk, wenn sie ihn nicht gefürchtet haben. Das war so der Grund, damit sich Gott ein eigenes Volk ausgesehen hat, dass er sich zeigen kann, wie er wirklich arbeitet. Und jetzt steht da aber, dass etliche abgeschnitten sind, wir aber abgepfropft sind. Weil Abraham, wenn ich vorher vorgelesen habe, wo der geistliche Vorfahre ist für alle Gläubige. Darum ist es möglich, dass wir abgepfropft werden. Und so bildet jetzt in dem Baum die messianischen Christen, also die Juden, was an Herrn Jesus glaubt, und die Heidenchristen, die Zweige am Ölbaum. Der Ölbaum ist ein Bild auf die geistliche Nachkommenschaft Abrahams. Das ist quasi ein Stammbaum. Wir können das darauf beziehen, obwohl wir gar keine Juden sind. Aber weil wir glauben, wie Abraham glaubt hat, ist es das Heil genauso entgegengekommen wie die Juden. Wir haben Anteil erhalten an der Fettigkeit des Ölbaums. Und die Fettigkeit steht für die Vorrechte, die wir haben. Die wir durch die Vereinigung mit dem Ölbaum haben dürfen, obwohl wir nicht einmal vorgesehen waren. Und da möchte ich, weil da, das habe ich schon bei deiner ganzen Vorbereitung gemerkt, noch was sagen, was der Ölbaum Itter ist. Also der Ölbaum ist kein Bild auf die Gemeinde, ist auch kein Bild auf eine Kirche oder sonstige Institution. Der ganze Abschnitt, wo wir gelesen haben, der sieht nicht oder lehrt nicht, dass die dem Volk Israel geltenden Verheißungen aufgehoben wurden und durch die Gemeinde erfüllt werden. Das stimmt einfach nicht mehr. Das Volk ist zurückgesetzt worden, das wissen wir. Wir sind quasi ein Stück weit zwischengeschoben worden. Aber die Zeit der Gemeinde wird bald enden. Wir warten schon ganz lang drauf. Und dann, sage ich mal, gibt sich Gott mit Israel wieder die Ehre. Und die Zweige, also ich habe probiert, das ein bisschen so möglichst verständlich rumzubringen. Die Nährstoffe gehen über die Wurzel, über den Stamm in die Zweige. Und die Zweige bildet, nach dem Bild, wo wir gesehen haben, die Menge der Zweige bildet ein ganzes Volk ab. Eine ganze Nation. Und zwar ist das jetzt nicht so ein ganz scharfes Bild, wie mir das jetzt einmal vorstellt. Du bist gläubig, du bist nicht gläubig, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Sondern ich sage, die Zweige, es zählen auch die Zweige dazu, die sich Christen nennen, aber keine sind. Die, wo Juden sind, aber nicht am Herzen geschnitten sind, die gehören da zunächst einmal auch dazu. Weil sonst könnte die Zweige halt ausgebrochen werden. Weil der, wo einmal eingepfropft worden ist, der, was wirklich angenommen hat, der ist dabei. Der kann ihm ausgepfropft werden. So viel, dass jeder da Sicherheit hat. Das Heil ist in dem Fall ist nicht verlierbar. Nicht, dass dir mich da jetzt falsch verstanden. Genau. Also, letztendlich bleiben dir, wo wirklich errettet sind. Und dann ist es egal, ob was für eine fleischliche Abstammung du zugehörig bist. Dann geht es weiter, an deiner Zweige hängen der die Früchte. Und wie der Name schon sieht, eine Frucht, das zeigt die Fruchtbarkeit vom Baum, oder? Und die Frucht, die daraus kommt, das sind die Oliven. Die liefert ein Öl, aber nur, wenn die ganze Frucht unter Druck kommt. Und ich bin ja da jetzt kein Spezialist in der Sache, in dem Olivenöl und wie man es herstellt. Haben wir das alles aus dem Internet natürlich. Die Herstellung von Olivenöl. Es gibt die erste Pressung, es gibt mindestens 3 Pressungen. So wie es früher war, das was ich mir angeschaut habe, das ist alles relativ modern. Das wird halt gar nicht mehr so hergestellt, wie man es früher nicht hergestellt hat. Also ich habe da nichts gefunden. Ich habe da beim Roger Liebe reingeschaut, wenn das interessiert, die Bäume in der Bibel, er arbeitet das ganz genau auf und da kommt auch diese Abschnitt, wo ich jetzt sage. Also die erste Pressung kommt, die Oliven kommen da unter den Mühlstein und das, was da, die werden zerquetscht und das Öl, was da rausläuft, ist die erste Pressung. Und das ist auch das wertvollste Öl, wo rauskommt und das Öl hat man verwendet für den Tempel, für die Menora, also für den Leuchter, fürs Licht und für Speisopfer. Die zweite Pressung, da sind dann die zerquetschten Oliven aufgesammelt worden in Körbe, übereinander gestapelt. Und das, was da wieder rausgelaufen ist, war die zweite Pressung und geeignet für Speisen, Medizin, Kosmetik. Die dritte Pressung, die Oliven, die gestapelte, kommen unter einer Hebelarmpresse und werden mit hohem Druck auspresst. Das ist dann in Anführungszeichen das Schlechteste. Das wird für Seife und für Öl, für die Öllampen im Haus benutzt. Genau, und das war jetzt eigentlich das, wenn ich denke, das ist der gesundheitliche Teil. Zum Schluss haben wir Olivenöl. Das ist auch Olivenöl, aber wir haben festgestellt, wenn du einen Freund hast, der Zugriff hat auf Olivenöl, also der Alexis Kavatos war ja da, er ist ja aus Kreta, und wir haben die Ehre gehabt, dass wir da ein Liter Olivenöl geschenkt kriegen von seinem Freund, wo das wahrscheinlich auf die alte Art macht. Ja. Das war auf jeden Fall, uns war es heilig. Also die Elisabeth hat damit nur sich getraut, einen Salat anzumachen und es war natürlich für die Qualität viel besser, was du irgendwo kaufen kannst. Genau, aber es ist trotzdem wertvoll. Und heute ist das fast, zum Teil war das glaube ich ein Hype, was ich da so gemacht habe. Es hat 1000 biologisch aktive Wirkstoffe, senkt der LDL-Cholesterin und der HDL-Hepz hoch, die, wo Bluthochdruck haben, oder die wissen das, also ich weiß es auch, ich habe es auch. Es ist gut fürs Herz, senkt den Blutdruck, verdünnt das Blut, also verzögert Krebs und die Alterung und vieles mehr. Das finde ich interessant, dass genau das Olivenöl das ist. Und auch interessant, dass von den Pflanzenölen das Olivenöl das hellste Licht macht. Das finde ich einfach genial. Und noch viel interessanter ist, in dem Zusammenhang, dass der Herr Jesus betet in Gethsemane. Und Gethsemane heißt übersetzt Ölpresse. Kann man nachlesen, Matthäus 26, 36. Und der Jesus hat da dreimal betet. Ich schaue natürlich nachher, dann denke ich mir, aber da steht ja gar nichts, was dann passiert ist. Aber dann habe ich bei Lukas gesehen, 22, 44, dass der Herr Jesus dann Blut geschwitzt hat. Danach, wahrscheinlich hat es nur Lukas beschrieben, dass der Jesus Blut geschwitzt hat, weil er Arzt war. Der hat auch ganz genau nachgeschaut, denke ich mal. Aber das heißt, der Jesus ist unter so einem hohen Druck gestanden, dass das Blut aus ihm rausgekommen ist, so wie aus der Olive das Öl rauskommt. Und das finde ich einfach ein herrliches Bild auf den Herrn Jesus, der weiße Licht ist. Und wir dürfen das ja auch weiß benutzen. Und der Bruder hat ja das letzte Mal gesehen, was passiert, wenn wir unter Druck standen. Dann kommt das aus alles raus, was wirklich drin ist. Und dann hoffe ich doch, dass auch Öl rauskommt, oder? Damit wir Licht sind für die Leute um uns herum. Haben wir heute ja schon im Vorspann gehabt. Petra, du verzeiht hast, dass es total gut ist, wenn man Licht zeigen kann, oder? Und das darf man richtig annehmen. Die Dunkelheit ist um uns ja genug rum, da brauche ich euch nichts erzählen. Ist auch angesprochen worden. Jeder jammert. Auf hohem Niveau. Aber mir darf es echt Licht sein für einen Tempel. Wir brauchen dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollen jetzt noch das ertragen. Und ja, wir dürfen es als Speisopfer darbringen. Ja, das ist, also finde ich, ein total gutes Bild. Und das, was die Leute da brauchen heute, das ist einfach Heilung, oder? Von ihr ganzen Nord. Und das darf man machen. Und das war jetzt das erste Bild quasi von dem Olivenöl. Jede Frau, wenn sie einen Salat macht, im besten Fall jeden Tag, ich weiß das nicht. Oder die Männer, wenn hey, denke dran, was der Jesus für uns gemacht hat. Das ist einfach so ein gutes Bild. Das kann ich täglich vor mir haben. Also, total gesund ist es auch noch. Kannst du ja eigentlich, es gibt kein besseres Öl. Das ist ja nichts anderes gefunden, als dass das Olivenöl das hochwertigste ist. Und wir haben sogar Anteil durch den Herrn Jesus da davon. Dass wir da, das wäre jetzt meine Anwendung vom Olivenöl, wenn das da steht. Das ist einfach total gesund, dass es Heilung bringt für jeden. Also körperliche Heilung sogar und auch geistliche Heilung. Genau, und dann kommt jetzt eigentlich der unangenehmere Teil der Predigt. Da steht ja schon jedenfalls weiter. Wir sollen das nicht überheben. Und wenn ich überhebe, das ist mir der Begriff, ist mir einfach im Kopf geblieben. Und darum habe ich die Gewichte mitgenommen. Also, überheben bedeutet, sich durch Heben einer schweren Last Schaden zuzufügen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wieso haben sich da jetzt die Heiden überhoben im Römer 11. Vers 18. Weil es so war, wahrscheinlich, dass sich wahnsinnig viele Heiden bekehrt haben. Und wahrscheinlich weniger Juden als Heiden. Das macht natürlich hochmütig, oder? Also da kommst du natürlich schon besser vor, wenn du zu der Heiden gehst, als wir vielleicht zu den Juden. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber Paulus hatte da eine klare Sicht der Dinge. Und Paulus hat es angesprochen und hat es ermahnt, wo kommt der Glaube wirklich her? Was hat der Glaube wirklich für eine Grundlage? Und der ist schon mal mit Sicherheit nicht bei der Heide. Sondern war bei den Juden. Trotzdem lesen wir ein paar Verse weiter vorne. In Vers 14. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Also er hat die Heiden so sehr wohl benutzt. Hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass er hochmütig geworden sind. Also das Interessante ist, wenn ich ganz am, oder relativ vorher schon gesehen habe, dass es im Alten Testament genau umgekehrt war. Gott hat das Volk benutzt, um die Heiden zu reizen, die wohl nichts von Gott gewusst haben, dass er mächtige Gott hat. Und es hat ja auch, wie wir heute schon gehört haben, ich weiß nicht, Friede hat es glaube ich angesprochen gehabt, weil er will, dass alle gerettet werden. Genau, Gott will, dass möglichst alle Menschen errettet werden. Und so arbeitet Gott im Alten Testament, die Heiden zum Reizen, damit sie doch zu ihm kommen. Und im Neuen Testament läuft es umgekehrt rum. Trotzdem ist die Wurzel, kommt das Heil aus den Juden und nicht von den Heiden. Und an das darf man immer denken. Dann ist die Frage, wo haben wir da Probleme in unserem Leben, wo überhebe ich mir das, wo nehmen wir vielleicht ein Gewicht in die Hand, wo wir gar nicht imstande sind zum Lupfen. Vielleicht schadet auch das, er leidet. Vielleicht hast du sogar ein Problem mit den Juden oder du bist gegen Israel. Und eins ist klar, das sage ich ganz klar da vorne, wer gegen Israel ist, der ist gegen Gott. Ganz klar. Das ist so. Und wenn du die Nachrichten anschaust, dann wirst du kaum Nachrichten hören, die wo für Israel sprechen. Weil Israel macht ja angeblich alles falsch. Aber wer dann, was die Leute dann sprechen, erklärt sich doch das, was ich gesehen habe. Wer gegen Israel spricht, redet gegen Gott. Das können wir ein bisschen so im Hinterkopf haben. Was bedeutet das für mich persönlich? Wenn man denkt, über was rege ich mich auf, oder? Das ist vielleicht meine Überheblichkeit. Wo meine ich, dass ich das besser kann, als wir, als unsere Politiker, die machen ja heutzutage alles falsch, was man so hört. Ja. Also ich will mich da jetzt nicht überheben und da vorne schon gleich zweimal Liter. Und natürlich erlebe ich natürlich heute. Vielleicht klassischer Fall ist für mich im Fußball. Die richtigen Profis, die standen nicht auf dem Feld, sondern auf der Ränge, die wissen das. Das ist eine Form der Überheblichkeit. Vielleicht nerven die sogar ein paar von deinen Freunden, ich weiß es nicht. Oder deine Fortsetzer oder dein Arbeitskollege. Wie auch immer. Wie können wir das ändern oder was können wir da? Ich denke mal, zuerst einmal tief durchatmen. Und dann auf 20 Zellen oder irgend sowas oder noch weiter, vielleicht besser, wenn es was stört oder wenn Stress auf euch zukommt und dann überlege und das, ich spreche für mich selber, mache ich meistens nicht. Ich überlege meistens hinterher, nachdem ich mich überhoben habe und Schaden angerichtet habe. Ich kann das Gewicht mal genau anschauen, ob ich das wirklich stemmen kann oder ob ich mir das bloß einbild, dass ich das stemmen kann. Vielleicht sollte ich mal sicherheitshalber mit etwas Kleinerem anfangen. Oder es gibt ja auch den Spruch, dass du den Schuh, vielleicht ziehst du den Schuh, der wo der viel zu groß ist. Es gibt ja auch so normale Lebensweisheiten, sage ich mal. Gehst du wirklich mit Liebe durchs Leben? Bist du ehrfürchtig? Hast du Furcht vor Gott? Gange ich wirklich mit Demut durchs Leben, so wie es der Herr Jesus gemacht hat? Habe ich wirklich eine klare Sicht auf die Dinge oder sind meine Sinne irgendwo verblendet worden? Das kann uns als Christi genauso treffen wie andere auch. Aber Gott wäre Gott, wenn er uns ganz persönlich für jeden Einzelnen eine Lösung schenken würde. Es dreht sich das Gedankenkarussell, wie schlecht es mir geht, oder gegen eine Person, oder gegen eine Einrichtung, oder gegen irgendwas, oder vielleicht sogar gegen die Juden, ich weiß es nicht. Und dann darf ich eins machen. Ich darf Gott in Anspruch nehmen, weil wir uns kann jeder nachlesen, 2. Korinther 10, 5, wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Und das wäre für mich jetzt mal die totale Anwendung. Alles, was ich, wo ich in Gefahr stehe, mich zu überheben, ich frage zuerst mal Gott, was meinst du da dazu? Und ich will dir den Gedanken, den ich jetzt im Kopf habe, unter deinen Gehorsam bringen. Und dann Gott wird das beantworten. Und du hast ja schon mal, sagen wir mal, schon ein paar Sekunden Zeit aufbringen müssen, wenn du es zuerst an Gott nachbringst, bevor du es an einen nachbringen willst, den wo meinen willst, sage ich jetzt ja mal auf gut eigentlich. Ja. Und dann ist ja schon das meiste geworden und meistens tritt es zum Frieden bei und zur Demut. Aber gesetzt den Fall ist, du hast das alles nicht gemacht, soll dir vorkommen, kommt wahrscheinlich öfters vor, wie das erste, was ich gesehen habe. Schließe mich selber ein, ja, okay. Falls wir gesündigt haben, darf man die 1. Johannes aufblättern, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bist du wieder so eine schöne Frucht an dem Baum, wo sich zerquetschen lassen darf. Und da ist wieder von vorne anfangen. Also Gott ist nicht nachtragend. Er fängt mit dir ganz gerne von vorne an. Hauptsache du kommst zu ihm. Und das, wenn du ins Training gehst und ein Gewicht nehmen willst, darfst du ganz gerne an das denken. Amen.